Klein, aber hart.
Herzlich willkommen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Risiko-Podcast mit Michael Klein.
Und mit dem viel größeren Risiko André Hart.
Ach, ich sag's euch, Herbst 2020, in was für Zeiten leben wir? Rekordwerte bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland, natürlich nicht nur in Deutschland, sondern die zweite Welle, klar, die ist da in den USA, droht 3 Wochen vor der Wahl, ein völliges Chaos und als wäre es also nicht schlimm genug, eskaliert auch noch der Kalte Krieg zwischen dem Westen und Russland und China und hast du dich gesehen und dann auch noch oben ohne, weil ich es gerade sehe hier.
Wieso oben ohne?
Busenblitzer bei Sommerhaus der Stars.
Und ich krieg wieder nichts mit.
Du kriegst, ich auch nicht. Deswegen, ich dachte, ich kann dich fragen.
Nein.
Und ich dachte, dass du hier mit einer gewissen Expertise um die Ecke kommst. Sommerhaus der Stars. Ist das noch? Läuft das noch? Ist das schon zu Ende? Und wer sind die Stars? Und was hat's mit oben ohne und Busenblitzer auf sich? Ich meine, ich weiß nicht, oben ohne könnte ja zum Beispiel ein Titel für diesen Podcast sein. Normalerweise haben wir ja da immer nach einer gewissen Suffisanz geschaut. Weil je suffisanter der Titel, umso, und wir hängen ja auch dran.
Ja, ja. Umso das heißt ja bei, sonst immer im Internet Clickbaiting, also wenn jemand dann draufklicken muss, weil er wissen will, was ist. Bei uns ist dann irgendwie Earbaiting, also dass man es hören will
wahrscheinlich. Ja.
Aber ja, oben ohne, wegen dieses Blitzers, meinst du?
Aber es reicht noch nicht, oder? Es,
nee.
Oben ohne
ist. In Corona-Zeiten könnte ja auch heißen, dass wir gegen die Masken wären, zum Beispiel, ne?
Oben ohne. Kann aber auch gemeint sein, dass es den Anschein hat, als wäre die Ausstattung oben im Oberstübchen bei vielen Leuten immer dürftiger.
Ja, oder?
Weil man sagt ja auch in diesen Zeiten, je mehr man auf Corona testet, umso mehr positive Fälle gibt's. Würde man mehr auf IQ testen, dann würde es auch mehr Idioten geben.
Oder? Ich glaube, es wäre ein erschreckendes Ergebnis. Also ich glaube, jeder denkt ja von sich selbst, ich habe auch noch nie einen IQ-Test gemacht und ich halte mich so für durchschnittlich ungefähr. Ja. Und wahrscheinlich wird es dann erschreckend, wenn man feststellt, ach nee, ist eher drunter.
Lieber nicht. Ne?
Lieber nicht testen.
Oben ohne, wir können ja, vielleicht entwickelt sich ja noch ein anderer Titel. Ja, es ist ja ein dialektischer Prozess, den wir hier mit unserem kleinen Podcast angehen. Ich habe so Gehirnfasching, so viele Sachen im Kopf und dann kommen wir ja auch gerade wieder aus der Morgensendung. Es ist heute, um das vielleicht kurz einzukreisen, Donnerstag, der 15. Oktober, wo die Aufzeichnung läuft. Wir sind bei kurz nach 10.
Es könnte heute eskalieren zwischen Großbritannien und der EU, weil der Johnson hat doch gesagt, wenn am 15. nichts passiert ist, schmeißen wir die Sachen hin und wir gehen.
Und da ist ja auch, glaube ich, heute wieder EU-Gipfel, natürlich im Risikogebiet Brüssel.
Ja,
das ist ja auch gerade Hotspot irgendwie. Und trotzdem treffen sich dort die Regierungschefs der EU und wollen, glaube ich, tatsächlich jetzt mal das Thema Brexit in den Mittelpunkt stellen.
Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Jetzt ist aber die
Streit. Was immer, entschuldige, dass ich dich unterbreche.
Ja.
Was immer rauskommt, wenn sie sich nicht einigen können, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, obwohl ich mich nicht ständig für Dinge entschuldigen möchte, die ich sage, es ist nicht wertend gemeint. Aber in der Geschichte der EU-Gipfel war es bisher immer so, wenn sie sich über das eigentliche Problem, was sie angehen wollten, nicht einig werden, dann kommt dann zum Schluss immer Sanktionen gegen Russland auf die Tagesordnung und da sind sich dann immer alle sofort einig. Und dann sagt man, dann geht man stolz vor die Presse und sagt, ja, wir haben uns geeinigt, es gibt tatsächlich eine breite Übereinstimmung, dass wir jetzt wieder Sanktionen gegen Russland in die Wege leiten. Und damit ist dann der Gipfel quasi gerettet.
Ja, ach, da wird der Orban schon dagegen sein. Also oder sonst irgendjemand. Oder Polen ist dagegen im Zweifelsfall. Die sind ja gegen alles eigentlich. Nee, aber die haben doch in Großbritannien, streiten sich doch jetzt am meisten, glaube ich, noch mit der EU, unter anderem um die Fischereirechte.
Ja.
Und da haben die Flammen oder Flandern? Oder Flundern. Flundern sind die Fische, ne?
Wahrscheinlich, wenn es um Fischerei geht.
Ich meine, die Flamen, also sprich hier Belgien, Niederlande, die Ecke, die haben eine Urkunde von 1600 Tralala wiedergefunden, wo der britische König den Flamen zugesichert hat, ihr dürft auf ewig in meinen Gewässern fischen. Und jetzt sagen die, wisst ihr was, ihr haltet euch ja sonst nicht an Verträge, aber hier, der ist noch gültig. Also sprich, die Fischereirechte brauchen wir gar nicht drüber verhandeln, wir dürfen sowieso.
Ja, aber die Heringe haben da auch noch ein Wörtchen mitzusprechen, glaube ich.
Also ich kenne jetzt nicht so viele Heringe, die viel von sich erzählen.
Ja, kannst du auch nicht kennenlernen gerade, weil Heringe leben ja, also zumindest geballt in Heringsdorf. Und du kommst doch auch aktuell aus dem Risikogebiet, aus Nordrhein-Westfalen, aus der Gegend um Köln. Hier darf ich Hilden sagen, na klar darf ich Hilden sagen, wir haben doch keine Geheimnisse hier in unserem Podcast. Und ich glaube, du dürftest gerade nicht nach Heringsdorf. Also du könntest mal mal vorbeifahren und winken, müsstest aber sofort wieder raus, weil, wie ist das schöne Wort? Das ist ein Wort, das man bisher, glaube ich, nicht kannte. Auch wieder so ein Wort im Sprachgebrauch, im ganz speziellen Sprachgebrauch der Corona-Zeit, nämlich Beherbergungsverbot.
Ja, ja. Wir haben so viel gelernt dieses Jahr. Also ja, die Sprache ist so reich geworden. Also Reproduktionsfaktor haben wir unter anderem gelernt. Inzidenz wusste doch auch kein Mensch vorher. Und jetzt Beherbergungsverbot. Wobei ich dann immer nicht genau weiß, wenn ich jetzt eine Tante in Heringsdorf hätte, dann könnte ich die doch besuchen fahren und auch bei der übernachten, oder?
Ich glaube, bei der Tante dürftest du wohnen. Es sei denn, deine Tante hat einen Beherbergungsbetrieb, dann dürftest du bei der Tante nicht wohnen. Jetzt weiß ich nicht, wenn sie aber eine Pension hat und selber dort in dieser Pension wohnt, ja, könnte ja sein, dass sie oben dort das Oberstübchen oben ohne, also dass sie nicht oben ohne ist, sondern ein Oberstübchen hat und das auch bewohnt. Wenn sie dich dort dann unterbringt, dann sind das ja quasi ihre Privaträume. Ob das dann funktioniert, ich weiß es nicht. Und die andere Frage, du dürftest jetzt aus deinem Risikogebiet nicht nach Heringsdorf, also zumindest nicht in eine Pension oder in ein Hotel, dürftest aber zum Beispiel nach Kreta fliegen, sag ich jetzt mal, nach Heraklion, da wo ich morgen hinfliege.
Ja, du machst dich damit nicht beliebt. Also gerade in der Zeit, wo wir sagen alle, lasst mal die Füße zu Hause mach mal ruhig und alle Probleme haben, irgendwie über die Runden zu kommen, dann zu sagen, hey Leute, ich mache mich auf nach Griechenland. Ich sag's dir nur am Rande, du machst dich nicht beliebt.
Es waren wirklich harte Wochen und deswegen, ich brauche jetzt mal die Woche, ich brauche jetzt mal noch ein bisschen Licht und mal noch ein bisschen aufs Meer gucken. Und Abstand gewinnen und dann ist alles wieder gut.
Aber das ist sowieso, finde ich, so spannend im Moment. Also ich meine, wir haben ja, ich merke an mir selbst dieses, dass man ja vorher immer dann auf andere Regionen, auf andere Länder geguckt hat und gesagt, ach guck mal, Berlin, wie die sich da anstellen, dass die Werte jetzt so hochschnellen und ich hier in meinem kleinen Dörfchen alles ruhig und alles entspannt. So, das habe ich auch aus anderen Ländern mitbekommen. Belgien zum Beispiel, da ging es auch in den großen Städten richtig los und explodierte und in anderen Regionen war es total ruhig. Ostbelgien zum Beispiel ist ja deutschsprachig, deutschsprachige Gemeinschaft. Die haben auch immer so ein bisschen arrogant, was heißt arrogant? Die haben gesagt, ach guck mal hier, die Großkopferten, ne? die uns ja sowieso nicht mögen, die haben jetzt die Kacke am Dampfen mit ihren Zahlen. Ja. Bei uns hier alles in Ordnung. Von wegen. Guck mal auf die Deutschlandkarte zum Beispiel auch. Das sind ja auch ganz kleine Landkreise dabei. Das sind nicht nur die Großstädte. Hamburg zum Beispiel ist relativ entspannt, aber im Emsland geht's los. Oder Sachsen, weitestgehend entspannt. Der Osterzgebirgskreis.
Ja. Zwickauer Land, also das ist schon irre.
Ja, jetzt sind wir alle, wir können uns alle nicht mehr davon freimachen. Wir müssen alle jetzt mal drüber nachdenken, wie man sich da mit anpassen kann. Ja.
Guckst du unsere Nachbarn nach Niederlande, die haben jetzt quasi wieder den Lockdown.
Richtig.
Und da ist es, wie sagen Sie, Mund- und Nasenschutz, also dort sagt man, glaube ich, das Mundkäppchen. Ja, das ist noch das Käppchen, das Mundkäppchen. Das ist noch das kleinste Problem dort, was die Leute haben. Dort machen die Kneipen wieder zu. Richtig. Restaurants.
Paris Schulen. Hat Sperrstunde. Ja, Paris und 7, 8 andere Städte in Frankreich darfst du ab 21 Uhr nicht mehr vor die Tür gehen.
Ja, und du kommst nicht mehr nach Heringsdorf. Ja, wie lebt sich's denn im Risikogebiet? Sorry, also ich bin ja noch frei. Ja, ich darf mich ja noch frei bewegen. Wie ist das? Also du dürftest jetzt schon nach Kreta dürftest du, nach Griechenland. Oder gucken die Griechen auch? Du kriegst ja da, also du musst dich ja anmelden. Also jetzt nur als Beispiel, als internationales Beispiel. Man muss sich ja da online, glaube ich, anmelden und kriegt einen QR-Code. Achten die auch drauf, ob man aus dem Risikogebiet kommt?
Das weiß ich nicht. Also ich finde das sowieso im Moment total schwierig. Ja. Du musst ja gucken, wo fährst du hin, wo kommst du her? Also es ist ja praktisch wie Kreuztabelle. Also früher hattest du auch diese Kalender, wo immer drin stand, die Entfernung Berlin-Dresden. Dann konntest du in der einen Spalte Berlin, in der anderen Spalte Dresden gucken und dann stand da drin tralala Kilometer.
Die total intelligent gemacht waren, wo ich mich immer gefragt habe, wer denkt sich sowas aus? Links hast du irgendwie 100 Orte und oben auch. Ne?
Genau.
Und dann kam da irgendwie die Zahl dazwischen raus.
So, und das, da, ich meine, heute braucht das kein Mensch mehr. Heute guckt man bei Google oder irgendwo im Navi-System. Ja. Aber das habe ich gedacht, das bräuchte ich jetzt wieder. Ich muss gucken, mein Heimatort und da, wo ich hin will. Was gilt dann? Muss ich bei der Ausreise aufpassen oder bei der Einreise? Und deswegen, es ist total kompliziert. Also für mich hat sich jetzt tatsächlich geändert. Wir wollten eigentlich am Wochenende kleine Geburtstagsfeier machen. Also 8 Leute. Das wäre ja vor ein paar Tagen auch alles noch völlig entspannt gewesen. Vor allem auch alles Leute, die durchaus vorsichtig sind, die sich nicht irgendwie so großartig rumtreiben. Ja, das haben wir jetzt abgesagt. Also bei uns geht es jetzt nicht. Dürfen nur noch 2 getrennte Hausstände sich treffen.
Das ist ja kompliziert. Und Mund- und Nasenschutz musst du, ich glaube, von mittwochs bis freitags in Straßen, die mit R beginnen.
Ach bitte, das ist doch
zwischen 7:15 Uhr und 22:08 Uhr, oder? Und Und dann, glaube ich, von Samstag an in allen anderen Straßen.
Ja, das ist
zwischen B und Q.
Fast so ist es, glaube ich, in Hamburg. Da ist es tatsächlich, sind einzelne Straßenzüge ausgewiesen, auf denen du die Maske dann tragen musst, auch draußen tagsüber. Und da ist es, glaube ich, bis zur Hausnummer definiert. Also auf der sowieso Straße, wenn die besonders lang ist, bis Hausnummer 1000 tralala, geht dann die Maskenpflicht und dahinter darfst du wieder abnehmen.
Da ist wieder oben ohne.
Da ist wieder oben ohne, richtig, siehste? Genau.
Also in Hamburg. Das ist ein schöner Titel, oben ohne. Ja, wir haben überlegt, ob wir uns aufs Jugendwort stürzen, was heute an diesem Donnerstag tatsächlich gerade eben frisch gekürt wurde. Das Jugendwort des Jahres, aber oben ohne ist natürlich, ja. Das Jugendwort ist, glaube ich, Lost. Oder? Kann das sein? Ja, Lost.
Da war ich sehr erstaunt, weil Lost hätte ich gedacht, das kenne ich noch von mir aus dem Kindergarten, dass man das schon damals, das ist doch uralt, das hat man doch schon 5, 6 Jahre her, hat man doch schon.
Übersetzt mal Lost. Lost so viel wie ahnungslos, oder?
Ja, ich bin so ein bisschen verloren.
So ein bisschen, ich habe keinen Plan und ich bin lost und ja. Und wenn ein junger Mensch ein besonders großes Kompliment machen möchte, dann sagt er, hey, du bist off lost.
Off lost?
Du bist off lost so viel wie, also wäre jetzt meine Übersetzung. Ich hoffe, ja, wir haben ja jetzt auch Millionen von jungen Hörern, ja, Podcast, Zielgruppe Nummer 1, ja, die Kiddies zwischen 10 und 20. Ich glaube, off lost ist ja dann, also wenn lost quasi ahnungslos ist, ist ja off lost jemand, der den Durchblick hat.
Ach, okay.
Die Expertise, wie wir alten weißen Männer zu sagen pflegen, die Expertise, off lost.
Also so die praktisch fast schon die doppelte Verneinung, ja.
Genau, aber es ist ja, wenn wir uns darüber unterhalten, wir älteren Herren, dann ist es ja fast schon cringe. Ja, das ist ja fast schon cringy im Sinne von peinlich, oder?
Cringe. Total.
Grinchen, abgrinchen. Ja, total peinlich sein, so Fremdschämen, abgrinchen, cringy.
Aber es ist schon so, man merkt, also ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, wenn du im tiefsten Bayern bist oder in Österreich oder der Schweiz. Und als Schweiz ist natürlich, finde ich, noch am maßgeblichsten, weil die ja ihr sehr eigenes Schweizerdeutsch haben. Wenn die mit dir als Deutschem sprechen, sprechen die ja Hochdeutsch.
Ja.
Mit leichtem Einschlag oder so. Aber sie stellen sich für dich um, damit du sie verstehst, weil sonst hast du keine Chance. Ich habe das Gefühl, so ist das auch mit Jugendlichen. Dass wenn die mit uns sprechen, dann stellen sie sich extra um, damit wir sie noch verstehen können.
Und ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt ist ja, da können wir ja alle was lernen oder eine Menge lernen, ist doch, wie heißt denn die Freundin, inzwischen ist es ja, glaube ich, sogar die Frau vom Wendler. Das ist ja ein großes Thema. Wir sind ja hier ein bisschen im Wochenrückblick. Ja, wir möchten ja kurz die Woche Revue passieren lassen. Und natürlich der Wendler, der sich dort mit ziemlich kruden Äußerungen ja mehr oder weniger aus dem Rennen geschossen hat, selbst aus dem Rennen geschossen hat. Das heißt, die Nation rätselt ja immer noch, warum hat er das gemacht? Ja, also er hat ja eigentlich einen recht guten Lauf und dann geht er plötzlich, wie heißt denn das Ding? Was ist denn, das ist ja, ich meine, Facebook und Instagram, das ist ja alles was für alte, das ist ja cringe. Ja. Wo ist der jetzt? Der ist doch auf dieser, wie heißt denn diese?
Ja, Moment, sein Statement war auf Instagram.
Das war auf Instagram.
Aber also er hat doch gesagt, sagen, auf Insta.
Auf Insta, genau.
Ja, daran merkst du schon die Generation, die uns beide trennt. Du sagst Instagram, ich sag Insta.
Jetzt ist es Texa, oder wie heißt das? Oder?
Also TikTok gibt's ja noch.
Ja.
Aber er muss jetzt ja auf Telegram gehen.
Also Telegram, richtig.
Telegram ist ja sowas wie WhatsApp, also so ein Messenger-Dienst, verschlüsselt und du kannst da jeden Quatsch reinposten, weil es eben nicht so ganz öffentlich ist und das keiner so richtig kontrollieren kann. Deswegen also hier, so die großen Aufklärer des 21. Jahrhunderts wie Xavier Naidu, Attila Hildmann, Eva Herrmann natürlich, Herrmann, die machen alles bei Telegram.
Alles klar.
So.
Und da hat ja der Wendler gesagt, geht dort alle hin und folgt mir und dann sage ich euch mal, was Sache ist.
Ja, und weißt du, wer jetzt mit dazugestoßen ist?
Nee.
Also sie ist, glaube ich, noch nicht bei Telegram, aber sie hat jetzt auch was Interessantes veröffentlicht. Nena.
Nein.
Die Pop-Oma, die hat irgendwas geschrieben. Aber das war so, bei Nena ist ja immer so, das ist ein bisschen wie wenn Buddha spricht.
Also, ja, wollte ich sagen, die kommt ja immer so ein bisschen transzendental.
Genau, da brauchst du dann ungefähr 3000 Jahre, bis dann also Religionsgelehrte ausgelegt haben, was hat sie denn jetzt wieder gemeint? Ja. Und sie hat geschrieben, die nuschelt ja auch immer so, ich habe meinen tiefen Glauben an Gott, daher kommt mein Vertrauen ins Leben und ich habe meinen gesunden Menschenverstand auf die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt. Da weißt du im Prinzip nichts, aber sie hat dann hinterher Xavier Naidu noch mit reingebracht und so weiter und so fort. Also sie will auch ins Licht gehen. Komm, lass uns rausgehen ins Licht und so weiter. Es wird von vielen jetzt so verstanden, dass sie auch der Meinung ist, wie der Wendler, das ist alles Blödsinn, das ist alles Corona.
Blödsinn. Ja, genau. Und traue einfach nur den 99 Luftballons.
Wahrscheinlich, Baby. Irgendwie, ja. Irgendwo, irgendwann.
Mach dir eine Flasche Rotwein auf und das Leben ist total, ja, was sagen denn die Kiddies jetzt dazu?
Mittwoch.
Ja. Mittwoch.
Die sagen Mittwoch. Das war doch eines der Jugendwörter in der Auswahlliste, letztes oder vorletztes Jahr.
Ja, tatsächlich. Warte, ich hatte hier irgendwo Mittwoch. Warte mal. Mittwoch, ja. Also cringe, genau. Fremdschämen, Loss, ahnungslos. Ja, das ist der Gewinner. Was auch? Ah, wild. Wild. Also man sagt jetzt nicht mehr irgendwie, ey, krass, Alter oder so, ja, sondern ey, Alter, das ist so wild. Ich glaube, das könnte auch von Lena kommen. Das ist so wild.
Ich finde das so crazy. Ja. Nee, crazy wird sie auch nicht sagen.
Ja. Aber weißt du, was die Kiddies auch noch sagen? Jetzt genug mit dem Schabernack. Das ist ja
das Schabernack. Sagen die nicht. Schabernack?
Ja, Schabernack steht hier. Glaub mir, ich habe hier die Top 10 Wörter 2020 offiziell Pressemitteilung vom 15. Oktober 2020 und zwar von den Kollegen von Langenscheidl. Ich glaube, Langenscheidl veranstaltet auch diese Wahl und das wird wohl auch alles sehr basisdemokratisch vonstatten gehen auf Insta, nehme ich an. Und ja, Platz 1 ist Lost, Platz 2 ist Cringe, ja, also Fremdschämen hat man schon. Wild. Schabernack immerhin auf Platz 4. Mittwoch, du sagst es, Platz 5.
Dieses Jahr ist Mittwoch drin?
Ja, dieses Jahr ist Mittwoch drin, die Top 10 Wörter 2020. So, dann haben wir auf Platz 6, Wörter habe ich mich jetzt verzählt, nein, Platz 6 ist, was ist das denn? Sauftrag. Ei, weißt du, was der Sauftrag ist?
Das, wenn man Party hat und man muss jetzt...
Nee, das ist ein geplantes Besäufnis, so von Saufen und Auftrag, weißt du? Sauftrag.
Ah, okay. Ja,
ein geplantes Besäufnis ist der Sauftrag.
Ich muss jetzt gerade lachen, weil ich habe gerade die Nachricht bekommen, Freunde von mir sind im Urlaub, ja, haben mit den Kindern zusammen Stadt, Land, Fluss gespielt und okay. Dann gab es irgendwie die Oberkategorie Dinge, die ich täglich tue. Aha. Buchstabe, der ausgelost wurde, war S. Und was schreibt die Familienmutter? Saufen.
Nein. Aha. Ey, wir haben einen Sauftrag. Wir haben Urlaub, wir haben Ferien, wir haben Herbstferien, wir haben einen Sauftrag.
Ja.
Das ist ja schön.
Aber Schabernack finde ich toll. Das ist ein Wort, das ich total gerne mag. Schabernack.
Ist cool, ja.
Das ist okay. Wie ja, Schabernack, ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich dachte, das wäre so ein bisschen jiddisch wie Schlamassel oder sowas oder ja. Masseltor, aber Schabernack.
Schabernack. Das hat doch schon der alte Harald Schmidt hat doch das immer schon, ja, wir machen hier Schabernack, ja. wo jetzt der Feuerstein gestorben ist mit 83 Jahren.
Richtig.
Ja.
Ja, Böhmermann würde auch, glaube ich, auch Schabernack sein. Kommt aus dem Mittelhochdeutschen und hieß früher ursprünglich grober Winterhut.
Ah ja.
Aha. Seit dem 14. Jahrhundert belegt. Schabernack.
Winterhut. Was ist denn ein Winterhut? Eine Mütze oder was?
Ja, anscheinend. Grober Winterhut. Irgendwas, was kratzt.
Okay, echt klar.
Ja. Schabernack.
No Front, Alter.
No Front sagt man auch noch, ne?
No Front sagt man auch noch. Immerhin Platz 7 des Jugendwort, also der beliebtesten Jugendwörter. No Front. Also ich will nicht verletzend sein, ja? Ey, kein Stress, Alter. Ja, früher hat man gesagt, ja, als wir noch, ja, vor 10 Jahren, als wir noch in der Schule waren, haben wir gesagt, ey, kein Stress, Alter. Jetzt sagt man No Front. Ey,
No Front.
No Front, Baby. No
als man beim Hausmeister stand und die Kakaomilch abholen wollte und die wieder nicht angekommen war, dann hast du dem Hausmeister gesagt, ey, No Front.
Ja. Und weißt du, was Freund und Kumpel heißt?
Nee.
Ah, das weißt du auch. Ey, komm. Das Alter. Ist jetzt, weil du gerade Böhmermann sagst, sozusagen, ey, Digga. Ey,
ach, Digga.
Digga,
ja, okay.
Digga. Ja, Digga. Ist, glaube ich, weiß nicht, ob das jetzt durchgegendert ist. Digga. Ey, Digga. Sagt man dann Digga? Ey, Digga.
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 Digga. Digga. Ich fände das mal lustig, wenn die jetzt bei Anne Will zum Beispiel alle sitzen. So, der Bosbach, der Helge Braun hier, der Kanzleramtsminister, der Altmaier oder wer sonst immer so die Großkopf hatten und die müssen mal Jugendsprache sprechen. So einfach ey, den ganzen Abend, ey Digga. Aber Digga. Das ist dann wieder schwierig mit dem Altmaier und dem Helge Braun ist ja auch nicht so dünn.
Ja, oben ohne. Jetzt, kannst du mir jetzt sagen, wer dort in diesem Sommerhaus der Stars eigentlich dabei ist? Wir müssen ja auch mal ein bisschen in die Breite, wir müssen auch ein bisschen was für die Quote tun. Sommerhaus der Stars ist doch bestimmt mega erfolgreich. Wo läuft das bei?
Ich bin völlig entrüstet, dass ihr überleg mal, was wir haben. Wir haben Oktober, da läuft Sommerhaus der Stars.
Läuft das noch? Ich glaube ja.
Das hört sich ja an, als wäre doch jetzt Herbstresidenz zur Sonnenblume oder sowas. Da, wo
ja, das startet ja jetzt auch, das läuft ja alles wieder zeitgleich. Ich glaube, ich habe Bachelor und Bachelorette und so weiter. Das ist so, ich meine Sommerhaus der Stars würde jetzt in die letzte Runde gehen. Also, dass mir so eine Schlagzeile irgendwie in die Augen gesprungen ist. Ich würde ja jetzt hier googeln, aber es hat sich leider an den technischen Voraussetzungen hier noch nichts geändert, Alter. Deswegen kannst du mal kurz, guck doch bitte mal Sommerhaus der Stars. Würde mich nicht wundern, wenn der Wendler da auch noch drin sitzt. Ah, nee, kann er ja nicht. Der sitzt ja in den USA.
Wo ist denn das Sommerhaus der Stars?
Wo ist denn das eigentlich? Dürfen die da hin? Dürfen die da sein? Gibt es da eine Beherbergungsbeschränkung? Guck mal bitte, bring uns mal auf den aktuellen Stand.
Das Sommerhaus der Stars.
Deine Mama, unsere treueste Hörerin, deine Mama weiß das auch nicht.
Es würde mich sehr schockieren, wenn sie das jetzt wüsste. Also tatsächlich, es muss irgendwo laufen. Aber ich.
Ja, siehst du, es läuft noch, oder?
Ja, Sendetermine, es läuft zurzeit tatsächlich. Und es muss sehr dramatisch sein, was ich hier bei Focus Online gerade gesehen habe.
Ey, guck mal.
Moment, tatsächlich. Es läuft zurzeit.
Es läuft, ja.
Ja. Du kannst es um 0.30 Uhr jetzt am Samstag nochmal gucken in der Wiederholung. Sonntag 20.15 Uhr bei RTL.
Ja. Bei RTL? Ja. 20.15 Uhr?
Am Sonntagabend. Guck mal, die Primetime geht völlig an uns vorbei.
Siehst du mal, vielleicht ist das ja Finale. Wer ist denn da drin? Wer sind denn die Stars überhaupt? Und wo sitzen die? Kriegt man das raus, wo die sind? Irgendwo auf einer Trauminsel? Oder wo ist denn das Sommerhaus der Stars?
Gibt's einfach
mal. Und wer ist das da?
Bunt gemischte Paare ziehen ein, tralala. Wo ist es denn? Zusammenfassung der Nutzerbewertung. Es gibt Nutzerbewertungen für Sommerhaus der Stars. Auf einer Skala von 1 Stern bis 5 Sterne. Was ist der Durchschnittswert? Was glaubst du?
Ich denke 4,8.
1,7.
Oh, 1,7.
Also was Niedriges habe ich noch nie gesehen.
Ey, tatsächlich. Ja, jetzt müssen wir das einfach durchziehen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Lust gemacht auf Sommerhaus. Aber du hast immer noch nicht rausgekriegt, wo das steht,
nee,
das Haus.
Nee, also ich habe jetzt keinen allgemeinen. Warte mal, das Sommerhaus der Stars. Jetzt gucken wir mal auf die RTL-Seite hier. TV Now.
Okay.
Nee, da steht's jetzt auch nicht. Du, ich krieg das nicht raus.
Ja, wer sind denn die Stars? Das muss doch da irgendwo stehen.
Also hier steht zum Beispiel, Annemarie Eilefeld ist dabei. Die war doch mal bei DSDS, glaube ich. Hat sie mitgesungen und war dann hinterher.
Ah, ja.
Ist das nicht die eine?
Ich glaube ja, ich glaube.
Aber die saß doch, wie kann die denn da jetzt sein? Die saß letzte Woche noch bei Bernhard Brink bei den Schlagern des Monats beim MDR.
Ja, aber vielleicht ist die ja da schon rausgewählt. Fliegen die da nicht raus irgendwie? Jetzt hole ich mein Handy mal raus. Also jetzt muss ich selber.
Ja, sie werden irgendwann rausgewählt. Aber
wer ist denn noch drin? Die kenne ich. Annemarie, glaube ich, habe ich schon mal gehört.
Ja, genau. André Mangold, Jenny Lange.
Wer ist das denn? Wer ist denn André Mangold?
Oh, André Mangold. So. Also du merkst schon, dass wir hier gerade. Oh, der ist aber. Ist der das hier? Nee, der mit den Tattoos und aufgepumpt ist es, glaube ich, nicht.
Es ist die fünfte Staffel. Guck mal an. Ja. Ei, wie das hier. Ja.
Und Jenny Lange, er ist mit Jenny Lange zusammen. Wer ist Jenny Lange?
Hier, wer gewinnt das Sommerhaus der Stars? Das ist doch, also muss es ja jetzt gerade in der aktuellen Phase sein, also in der finalen Phase. Ja. Nur noch 5 Promi-Paare sind nach der aktuell 8. Folge noch im Rennen um eine saftige Siegerprämie von stolzen 50.000 Euro. So.
Das ist die Siegerprämie dafür, dass ich da monatelang 50, in diesem Ding hocke?
Ja, ja. Das Pumper, wer ist denn Pumper? Wahrscheinlich das Pumperpaar, oder? Was ist denn
ein Pumper? Das Pumperpaar. Sie arbeiten beide bei den Stadtwerken und pumpen das Wasser.
Also früher, wir hätten früher gesagt, das Pimperpaar, aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Das Pumperpaar, das Pumperpaar, Caro und Andreas Robens. Bin ich jetzt bei den Stars oder das ist schon das, ja? Ah, hier, guck mal, Ex-Bachelor-Kandidatin Eva Bennett Tatu und ihr Chris.
Aha.
So, dann haben wir das YouTuber-Paar Lisha und Lou.
Okay.
Die Pharos, Michaela Scherer und Martin Bolze.
Was, die Pharos?
Die Pharos, ja.
Was ist das denn?
Das sind die Stars, die man kennt, ja. Also wahrscheinlich sind ja Stars.
Der Sänger Henning Merten und Denise Capes.
Der ist aber nicht mehr drin, glaube ich. Weil,
der ist schon raus.
Und jetzt, also ich bin ja bei den Finalen, also bei den großen Stars. Und Bulli-Parade-Star Diana Herold und ihr Michael.
Ah ja, Michael Thomas Schaustzki.
Ach, den kennst du?
Nee, lese ich hier.
Ah, lest du hier, okay.
Nee, das ist ja dann der Gemahl, also der Lebenspartner.
Ach so.
Ach, Georgina Fleur kenne ich wiederum, die war auch beim Dschungelcamp, unter anderem.
Okay.
Ja.
Okay. Aber immer noch was, ein Pumper, das Pumperpaar.
Kult-Influencer, Lisha und Lou.
Was für Ding?
YouTube-Kult-Influencer, Lisha und Lou. Weißt du, du biederst dich hier mit deinen Jugendwörtern an, hast aber null Ahnung von gar nichts, ne?
Ja, aber das hat doch immer noch nichts mit meinem Pumperpaar zu tun.
Und also ein Hypnotiseur ist auch dabei, Martin Bolze und Designerin Michaela Scherer.
Ah, die habe ich doch gerade vorgelesen.
Ja, ich höre dir ja nicht zu.
Ja, die Pharos.
André Mangold und Jennifer Lange sind ein Bachelorpaar.
Ach, guck an, alles klar. Und die was ist, ich gebe jetzt bei YouTube, nee, nicht bei YouTube, ich google jetzt mal Pumper. Was ist denn Pampa?
Ja, Pampa, das sind Bodybuilder.
Ach so, tatsächlich?
Ja, würde ich jetzt mal tippen jetzt hier.
Pampa.
So,
Pampapa.
Das Pampapa. Siehst du, bei uns wäre es, wenn wir reinkommen, ist das Pampaspaar. Das dauert noch ein paar Jahre, aber dann ist es soweit.
Tatsächlich, es sind Pampas. Mensch, du bist gut, Micha. Das ist gut, dass ich dich an meiner Seite habe. Klar, Bodybuilder.
Aber siehst du, das ist meine Hausaufgabe für nächste Woche. Wir müssen das einmal gucken.
Ja, wir gucken, Sommerhaus ist das. Aber es kann sein, dass es am Sonntag vorbei ist, zur Primetime 20.15 Uhr. Obwohl, ich kann es ja nicht gucken. Weißt du, ich bin ja in Kreta.
Ach ja, richtig, genau. Aber es ist in Deutschland tatsächlich das Sommerhaus. Aber warum ist es denn Sommer?
Ach, in Deutschland.
Wir haben den 15. Oktober.
Ja, weiß ich doch auch nicht. Vielleicht haben sie es verlängert wegen der grandiosen Quoten oder Corona oder was weiß denn ich.
Aber Herbsthaus klingt halt wirklich auch wie ein Altenheim. Das kann es auch nicht sein.
Siehste, Herbsthaus ist blöd, das stimmt. Ja. Auf Greta. Morgen, nee, Quatsch, heute ist doch Donnerstag. Heute kommt der Greta-Film in die Kinos, fällt mir gerade ein.
Oh ja.
Weil ich Greta sagte. Ja. Film über Greta, alle stöhnen ja und sagen, mein Gott, alle Kinos müssen dicht machen und zumachen, weil es keine großen Filme gibt. Aber das ist die Antwort auf James Bond, der ja nochmal verschoben wurde. Jetzt kommt Greta.
Richtig.
In die deutschen Kinos.
Haben jetzt die alten weißen Männer wieder was zu meckern? Ist doch immer gar nicht. Die muss mal in die Schule gehen und sollen erstmal den Mund aufmachen, wenn sie was gelernt hat.
Nein, ich habe das völlig wertungsfrei gesagt. Okay. Ich habe gesagt, Greta kommt in die Kinos und das ist doch ein Grund auch bei dem Wetter draußen. Das ist eine Katastrophe. Du bist ja eigentlich unser Meteorologe. Wir haben, weil wir gerade in Heringsdorf waren, wir haben dort irgendwie Sturmflut und keine Ahnung, ob sich da jemand noch, Achtung, oben ohne in die Fluten traut. Ich glaube es nicht, ja, um nochmal auf unseren Titel zurückzukommen. Ja, das ist der Herbst 2020.
Ja, das gehört zum Herbst auch mit dazu. Wobei Sturmfluten an der Ostsee, muss man dazu sagen, sind relativ selten, weil dafür muss der Wind halt genau von Nordosten kommen, um genug Wasser in der Ostsee anzusammeln, sozusagen vor sich herzutreiben, damit es genau an der deutschen Ostseeküste dann mal zu diesen Wasserbergen kommt. Und das ist in diesem Fall der Fall gewesen.
Verrückt, verrückt. Aber ob da das Sommerhaus der Stars steht, das weiß kein Mensch. Das ist übrigens, Peter Sloterdijk hat ein schönes Wort für diese Leute, die dort wohnen. Mhm. Das ist, er nennt sie das Celebretariat. Oh. Das Celebretariat, ja, also von Celebretariat, ein schwieriges Wort, die Leute, die ausschließlich dafür berühmt sind, berühmt zu sein.
Hat er das bezogen auf, guck mal, jetzt kommt hier das Intellektuelle, aber da erkennt man auch, dass die Intellektuellen sich untereinander nicht verstehen. Meint er das auf Celebrity, also Berühmtheit bezogen oder auf Zelebral, was ja die Gehirnbindung
ich glaube, so weiter betrifft? Ich glaube beides, ja. Ah, okay. Vielleicht auch celebrate im Sinne von feiern, von Spaß haben, ja. Also da kommt ja noch eine dritte Komponente. Also ja, das Celebretariat.
So, das ist aber für Herrn Sloterdijk, jetzt sagen wir mal ehrlich. Ja. Also wie viele Menschen hat Herr Sloterdijk in seinem Leben schon glücklich gemacht? Und so eine Gina Fleur hat vielleicht mehr Menschen glücklich gemacht, indem sie Leute ihr zugeguckt haben, sich über sie aufgeregt haben oder sonst was. Also ich finde das immer so ein bisschen komisch, wenn sich da die Intellektuellen so drüber erheben und sagen.
Das finde ich auch. Obwohl selbst die Intellektuellen manchmal einfache Antworten haben auf schwierige Fragen. Peter Sloterdijk habe ich in der Bild-Zeitung übrigens, habe ich das gelesen, der hat sich auch zur Frage der Kanzlerkandidatur geäußert und hat gesagt, diesmal wird das entschieden mit der Körpergröße.
Ach,
der macht den De Gaulle-Effekt aus, also De Gaulle, dieser französische General, der ja dann auch lange Staatschef war, und der muss ja irgendwie, keine Ahnung, 1,97 oder so gewesen sein, also riesig groß, der hat sie mal alle überragt, ja, wenn der so mit Kennedy oder so unterwegs war, da war er zwei Köpfe größer, und Adenauer, wie sie alle hießen damals, zu dieser Zeit, und er meint jetzt den De Gaulle-Effekt wieder auszumachen, das heißt, er rechnet zum Beispiel dem Markus Söder große Chancen aus, eben wegen seiner Körpergröße, und auch dem Jens Spahn, ja, weil die Leute, wir würden wohl wieder in einer Zeit leben, wo die Leute dazu neigen, Zentimeter und Format gleichzusetzen.
Das ist aber gerade in heutigen Zeiten ja lustig, wo man eigentlich die Körpergröße im Fernsehen ja nicht so wirklich abschätzen kann.
Ja, gut. Im Sommerhaus der Stars würde man wahrscheinlich sagen, es kommt eben doch auf die Zentimeter, auf die Größe an. Ja.
Wie groß ist der? Der Laschet ist nicht ganz so groß wie, ne?
Laschet ist klein, sagt er. Röttgen ist auch klein. Also das ist gut, Röttgen hätte wahrscheinlich eh keine Chance. Obwohl der versucht hat, sich jetzt mächtig zu profilieren. Ja, der hat jetzt viel Land gut gemacht, indem er einfach immer gesagt hat, wir brauchen Nord Stream 2 nicht und so weiter. Also der hat sich einfach irgendwo ein Feld gesucht, wo er gesagt hat, hier polarisiere ich und dann wird schon ein paar Leute geben, die mich gut finden. Und er kam damit ja immerhin ziemlich häufig ins Fernsehen.
Naja, er hat viel Außenpolitik gemacht, war ja nicht nur gegen deine Lieblingsfreunde in Russland, sondern es war ja auch gegen andere. Ja. Also der hat ja ganz breit ausgeteilt, wobei aber deutsche
Wahlen
über die Außenpolitik entschieden werden. Also es ist eigentlich nicht so geschickt, sich da zu positionieren.
Ja, aber sagt nicht Lieblingsfreunde, um Gottes
Willen. Ja, du reagierst ja immer so reflexartig.
Nein, ich bin da völlig neutral, um Gottes Willen. Würde mir würde mir das vom Westen auch wünschen, ja, das ist da, ja. Aber ist egal.
Aber in Frankreich zum Beispiel hat es ja umgekehrt gewirkt, ja. Also der Macron ist ja auch nicht besonders groß zum Beispiel, ne? Ja, ich meine, der ist ja ein gut aussehender Mann, also das auf jeden Fall. Also manchmal würde ich mir rein für die Optik wünschen, die nächsten 4 Jahre, das, was ich wähle, was ich abends mir dann immer im Fernsehen angucken muss, wäre dann auch dementsprechend ansehnlich. Ja. Nach dem Kriterium weiß ich nicht, wer von denen es dann werden könnte und solche.
Schröder war auch nicht groß, also oder ist auch nicht groß.
Nicht? Aber der wirkt aber so stattlich.
Schröder ist, nee, ich glaube 1,75 oder so, 1,75, 1,76, also nee, also auch wenn er jetzt ziemlich klein gemacht wird, aber er ist nie wirklich groß gewesen. Okay. Wie groß ist denn die Kanzlerin?
Die ist auch
über 1, ist die über 1,70? Die Angela? Nee, auch nicht, oder?
Die ist glaube ich, in der besten Frauengröße sozusagen.
Steht das, Angela, steht das Merkel im Internet? Größe. Guck mal, Angela Merkel Größe.
Steht das hier irgendwo? Größe.
Größe.
Oder sagt man Länge?
Weiß nicht.
1,65 Meter.
1,65, gucke.
Donald Trump ist 1,90. Guck mal, dann müssten die jetzt aber den Friedrich Merz nehmen. Der ist nämlich 1,98. Der Söder 1,98? Ist nur 1,94.
Ei, der Merz ist größer als der Söder?
Ja, richtig.
Und gucke an.
Jetzt habe ich Angst. Jetzt
ja, ich auch. Jetzt traue ich es dem Merz doch zu. Also wenn der Peter Sloterdijk recht hat und wir nächstes Jahr wird es sein, ne? Also nächstes Jahr ist ja Bundestagswahl.
Ja. Ist das denn eigentlich, wenn einer also so, die Durchschnittsgröße ist ja immer so, ich glaube 1,80 oder sowas, oder knapp da drunter.
Also
wenn
jetzt, wir so sind, ne? So
ungefähr. Also wir sind, glaube ich, ziemlicher Durchschnitt, genau. Ja. So der Friedrich Merz, wenn der mit seinen 1,98, dann hat der ja so, ja, was sind denn das jetzt, 18, 19 Zentimeter, die so drüber hängen. Mhm. Ist das dann dieses berühmte Überhangmandat?
Das ist das Überhang, richtig, genau, da wird ja auch gerade viel diskutiert drüber, ja. Überhangmandat, ja oder nein.
Ja.
Und wer weiß, was da noch alles ist.
Vielleicht muss dann der Friedrich Merz mit seiner Größe einfach durch 2 Angela Merkels ausgeglichen werden, weil die ja nur 1,65 ist oder so. Ja. Aber wo wir gerade bei Größe sind, diese Woche eine Meldung, die ich noch gelesen habe.
Ja.
Dicke. Der dickste Bär in Kanada ist 6, also im Nationalpark, im Katmai Nationalpark in Alaska, ist gar nicht Kanada, ist Alaska, der ist ungefähr 630 Kilogramm und ist zum fettesten Bären gewählt worden.
Okay.
Die machen tatsächlich immer einen schönen Wettbewerb, da kann jeder also mit abstimmen, wer der fetteste ist. Die werden also nicht gewogen oder sowas, aber es wird dann hinterher bestimmt, welcher ist der fetteste. Hängt natürlich damit zusammen, dass die ja in Winterschlaf gehen, also möglichst viel Lachs gefressen haben müssen, um dann zu überwintern.
Ja,
und weißt du, wie der heißt? 747.
Sieben Wochen ist ja niedlich.
So ein Jumbo-Jet.
Und Jumbo. Aber wie machen die das? Also haben die dann Fotos und suchen die das an den Fotos aus, ja?
Richtig, und das machen die Fat Bear Week, also die dicke Bärenwoche feiern die. Ja. Und es haben, ich glaube, 140.000 Menschen haben mitgemacht und abgestimmt. Das heißt, es sind Bilder und dann kannst du bestimmen, welcher hat den fettesten Arsch, wer gefällt dir am besten, welcher der Bären, und dann wird abgestimmt. Der hier hat gewonnen, die 747.
Und Achtung, hier, wir sind ja nicht umsonst der Klugscheißer. Podcast, ja. Weißt du, warum man sagt, sich etwas aus den Fingern saugen?
Nee.
Siehst du, wisst du auch nicht. Und zwar kommt das tatsächlich von den Bären. Die alten Römer haben nämlich, die haben die Bären auch beobachtet damals, ja, und eben auch in ihrem Winterschlaf. Und das ist wohl bei Bären so, dass sie sich, wenn die im Winterschlaf sind, dass sie sich so ganz gerne mal irgendwie von einer Tatze, so ein Daumen, sagt man, einen Daumen von der Tatze so in den Mund stecken.
Nuckeln? Ach,
so, und die nuckeln dann so im Schlaf, die Bären im Winterschlaf, und die Römer haben das beobachtet und hatten dann die Theorie, dass die da irgendwas raussaugen, ja, also irgendwelche Reserven, irgendwelche Milch oder Fett. Reserven, dass sie dann eben den Winter über überleben, ja, weil die sich eben nicht erklären konnten, die Römer damals, wie die Bären das hinkriegen. Also ja, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, gab's in Italien Bären damals vor 2000 Jahren? Wahrscheinlich eher so in ihren Grenzregionen, in ihren...
Ich würde jetzt mal tippen, in Italien, vor allem in Norditalien, wird es auch
Bären gegeben haben.
Also ich meine, Rom wurde von Wölfen gegründet.
Ja.
Also bitte, dann wird es auch Bären gegeben haben.
Ja. Und da dachten die also, wenn das Bärli so da lag in seiner Höhle und genuckelt hat an seinem Tatzendaumen, dass der sich da was raussaugt. Und deswegen haben die damals irgendwie auf Lateinisch, ich kann es leider auf Lateinisch jetzt nicht sagen, deswegen kam es zu diesem geflügelten Wort, sich etwas aus den Fingern saugen.
Ach, das ist ja lustig.
Guck mal an.
Schon wieder was gelernt.
Ja, wieder was gelernt.
Und wieder bei den alten Römern. Bei den Römern übrigens, die haben auch ja das Problem in Italien, du darfst ja im Prinzip auch in Italien nirgendwo was bauen, du stößt ja sofort wieder auf alte Fragmente und so. Mhm. Und die haben das Problem, dass ganz viele Touristen da immer Sachen klauen, zum Beispiel in Pompeji, also die Stadt, die ja vom Vulkan sozusagen zugedeckt wurde, die man dann wieder aufgemacht hat und wo man ja unheimlich viele Sachen gefunden hat. Ja. Und da klauen jedes Jahr Leute Touristen, und aber lustigerweise schicken auch ganz viele die Sachen zurück, weil sie irgendwie ein schlechtes Gewissen haben oder glauben, dass sie verflucht sind. Und jetzt hat gerade eine... Okay. Ohne Quatsch, das passiert wohl jedes Jahr regelmäßig. Ja. Die haben sogar über ein kleines Museum eingerichtet mit allen Sachen, die zurückgekommen sind und mit den Bekennerschreiben dabei. Und eine Frau hat jetzt auch gerade, was war das, zwei Mosaikfliesen, ein Stück Keramik und den Teil einer Amphore. Das heißt, die müssen richtig eingesackt haben, als sie da zu Besuch war. Das hat sie 2005 in Pompeji alles geklaut und hat das jetzt zurückgeschickt, weil sie sagte, das hat mir kein Glück gebracht. Ich habe zweimal Brustkrebs in der Familie, finanzielle Probleme und sie glaubt an die negative Energie des Ganzen und das passiert wohl weltweit. Also Hawaii zum Beispiel gibt es auch ganz viele, die Steine mitgenommen haben, die schicken das zurück, weil die Feuergöttin ihnen dann böse ist irgendwie und die Archäologen sind da ziemlich dankbar, dass also immer diese Fluchglauben rumgeht und einer der Ältesten ist wohl damals als Tutanchamun gefunden wurde und Howard Carter, der Archäologe, der die Grabkanne geöffnet hat, der hat verbreitet, wirklich wohl bewusst als Gerücht, dass kurz danach sein Wellensittich gestorben sei.
Ja.
Ich kenne das auch aus Filmen und gelesen habe ich es auch schon. Und deswegen heißt es ja immer der Fluch des Pharao und so weiter. Und
das Howard Carter, war das der mit Hello Again, oder?
Der ist dann jahrelang, seit 200 Jahren tourt der als Mumie durch die Lande. Das ist der Fluch des Pharao. Nein, Quatsch. Nee, Howard Carter war tatsächlich der Archäologe und hat also ganz bewusst das verbreitet, damit nicht Grabräuber da noch hinterher rennen und aus dem Grab noch mehr rausholen.
Also nichts mitnehmen, auch aus Pompeji nicht.
Nee.
Dürftest du nach Pompeji jetzt eigentlich? Ja, das dürftest du aus deinem Risikogebiet. Ja, Pompeji ja, Heringsdorf nein.
Gute Frage.
Ich weiß nicht, oben, aber
die
wahrscheinlich
Italiener sind da sehr, sehr streng. Die haben ja auch noch sehr niedrige Zahlen, weil die Italiener sich ganz streng halten dran.
Weil die gucken würden, ob du eventuell aus einem Risikogebiet kommst. Ja, das ist gut möglich. Ja, Pompeji, also unbedingt hinfahren. Da gibt's ja auch es war ja dieser Vulkanausbruch und das ging ja alles irre schnell und dann 10 Meter Vulkanasche über diese Menschen und die wurden da wie konserviert und man kommt ja hin nach Pompeji und sieht dort erstmal schon im Eingangsbereich, haben die dort so eine Art Glas, so eine Art Wintergarten, und dort siehst du dann ganz viele Menschen, wo du denkst, oh, die sind jetzt 2000 Jahre alt, also wirklich gut erhaltene, nicht mal Mumien, sondern quasi die Umrisse von Menschen, die dort sind und schreien oder sich zudecken oder sich lieb haben oder was auch immer. Wenn man dann aber genauer hinterfragt und hinguckt, dann ist das alles tatsächlich nachgestaltet. Also die haben die dann nicht wirklich so gefunden, sondern die haben dann quasi so wie Abdrücke gefunden und haben diese Menschen dann jetzt nicht im 3D-Drucker, aber sie haben es dann quasi so nachempfunden, wie das in etwa ausgesehen haben wird.
Ach, irre.
Ja, also da nicht irritieren lassen, das ist total spannend.
Wir springen gerade total, aber hast du das mitbekommen mit der Wuppertaler Schwebebahn, dass man da gerade altes Filmmaterial gefunden hat?
Nee.
Und zwar, die Schwebebahn gibt's ja seit Anfang 20. Jahr, also ich glaube, die ist 1800 noch was gebaut worden. Und gerade in diesem Jahr, vor ein paar Monaten, Wochen kann man fast sagen, ich glaube, das war jetzt im August, September, hat man im New Yorker Museum of Modern Art alte Filme gefunden, in denen eine Fahrt mit der Wuppertaler Schwebebahn aufgenommen wurde. Da hat jemand wirklich die Kamera vorne reingestellt in die Schwebebahn und ist mit der durch die ganze Strecke gefahren. Mhm. Und diesen Film, den hat das Museum of Modern Art jetzt veröffentlicht, kann man bei YouTube gucken. Es gibt auch schon Leute, die das aufgearbeitet haben, also die alten Schwarz-Weiß-Filme natürlich total ruckeln. Dann hat man das nachkoloriert und so. Und das ist total spannend. Also es gibt ja viele, die auch schon mal in Wuppertal hat ja nicht viel zu bieten, außer der Schwebebahn. Und da gibt es aber auch den Film, zum Beispiel hat jemand daneben gestellt, die Fahrt durch das aktuelle Wuppertal und dann parallel dazu diesen alten Film von 1902, wo das Ganze noch ziemlich dörflich war, wo einige Häuser stehen. Und dann auch kann man sehen, was steht heute noch. Vieles ist natürlich zerstört worden im Krieg, vieles ist im Laufe der Jahre umgebaut worden. Total spannend und auch einfach zu sehen, 1902 gab es auch Menschen, die über Straßen liefen. 1902 gab es auch Fuhrwerke und so weiter. Das ist faszinierend.
Faszinierend.
Bei YouTube, einfach googeln.
Bei YouTube, ja, okay. Aber nichts mitnehmen aus der Schwebebahn, aus der Wuppertaler, weil das bringt Pech.
Die hat sowieso so viel Pech, die fährt ja zurzeit wieder nicht. Nur am Wochenende.
Und 1902 war das ja auch schon mit dem Howard Carpendale, oder?
Genau.
Ja, wir haben tatsächlich, weil wir gerade bei Mumien sind, wir haben einen wichtigen 80. Geburtstag in dieser Woche. Wir sind ja hier im Wochenrückblick. Und zwar inzwischen Sir Cliff Richard. Und wir hatten uns während der Sendung schon darüber ausgetauscht. Der hat ja zum Beispiel diesen berühmten Song Rote Lippen, soll man küssen.
Ja.
Ich sag, warte mal, mal gucken, ob wir es jetzt aus dem Kopf zusammenbekommen. Ich sah ein schönes Fräulein Im ersten Autobus, also warte mal, und sinngemäß singt er, ich habe sie gesehen und gab ihr einen Kuss und bevor sie fragen konnte, gab ich ihr noch einen und sie soll nicht böse sein. Und dann geht's weiter, rote Lippen, so mein Küssen, denn zum Küssen sind sie da. Und ja, es schreit alles nach Me Too und wir haben tatsächlich eine, ja, der Peter Sloterdijk hätte sich gefreut, eine leicht philosophische Diskussion in der Sendung angestoßen. Mein Gott, wie ist das denn zu verstehen gewesen? Da hatten die Leute damals in den, war das 60er Jahre? 60er Jahre wahrscheinlich, ja? Hatten die noch ein anderes Verständnis? Ein anderes Rollenbild? Männer, Frauen?
Definitiv.
Sehr wahrscheinlich, oder? Das ist der Beweis dafür, dass sie es noch völlig anders gesehen haben. Und es war ein Riesenhit, ja? Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus und habe mir spontan gedacht, ey, Baby, ich gebe dir jetzt einen Kuss.
Ja, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, ey, guck mal, total unverkrampft. Ja. Damals waren Menschen noch einfach so und die haben gesagt, ach, guck mal, du bist aber hübsch und zack und jetzt mal ein Küsschen und so weiter. Ja. Und auf der anderen Seite, ich meine, er singt ja da auch, er sagt ihr dann hinterher, sie soll nicht böse sein. Also sprich, der hat nicht vorher gefragt, ob sie das will oder geguckt oder so. Nein, er hat seinen Trieb ausgelebt. Er musste ihr einen draufschmatzen und er fand sie einfach so toll. Ja.
Ja.
So, und dazu kommt ja auch noch, also das Lustige ist ja dabei auch noch, ich meine, das sind A-Schlagertexte auf Deutsch von Briten gesungen, der wahrscheinlich überhaupt nicht wusste, was er da singt und nur diese Lautschrift auf der Texttafel gesehen hat. Und zum anderen kam ja auch noch dazu, zu dem Zeitpunkt wusste es noch keiner, aber Cliff Richard hat sich dann ja später dann mal irgendwann geoutet. Er wurde aber geoutet eigentlich im deutschen Fernsehen. Die Story habe ich letztens per Zufall nochmal gehört und zwar von Mareike Amado.
Mareike Amado.
Mareike, das war die mit dem Mini-Playback-Show.
Ja, genau.
So, und die machte eine Sendung, damals, damit ist sie im Fernsehen groß geworden, im WWF-Club im Westdeutschen Rundfunk im Werbefernsehen. Und da haben sie Cliff Richard gehabt und da hatte ihr dann vorher jemand gesagt, oh, Cliff Richard, kannst du mal fragen, der ist ein guter Tennisspieler. So, okay. Und das ist wohl damals so ein Codewort gewesen für schwul, für homosexuell. Jemand, der ein guter Tennisspieler ist, ist ein Schwuler. Weiß nicht, wer mit Bällen spielt oder ich weiß es nicht.
Bist du ein Boris, bist du ein Raphael?
Ja, so ungefähr. Und ich habe das vorher auch nicht gekannt. Und dann hat sie tatsächlich dann, nachdem er gesungen hat, auf der Bühne gefragt, ich habe gehört, du bist eine gute Tennisspieler. Und da ist er wohl knatschrot geworden und von der Bühne gestürmt. Und sie war sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Aber damit ist Cliff Richard im deutschen Fernsehen dann geoutet worden.
Siehst du, und ich wiederum habe gelesen, dass ihm, also er hat wohl diese Frage nie eindeutig beantwortet, weil er gesagt hat, es ist ihm eigentlich, es ist völlig egal, weil er quasi seine sexuelle Ausrichtung für so unwesentlich hält. Und er hat ja recht, das ist ja wurscht. Ich meine, wenn man sich überlegt, ja, wenn man so diesen Statistiken Glauben schenken soll, wie oft, also jetzt mal abgesehen von der Zeit des ersten Verliebtseins, wie oft in der Woche beschäftigen wir uns noch mit Sex? Also wie viele Minuten in der Woche?
In
also
unserem Alter?
Ziehen wir mal die ersten Jahre ab, so die Leidenschaft und Schmetterlinge im Bauch. Aber wenn man so den Statistiken Glauben schenken darf, dann sind das ja in der Woche vielleicht noch 20 Minuten oder so, wo es um dieses Thema geht. Aber wie viele Minuten hat eine Woche? Ja, warte mal, ich habe ja gerade voll mein Handy schon raus.
Ja,
warte
mal. Rechnen mal nach.
Wie viele Minuten? Also eine Stunde. 60 mal 24, wir gehen das jetzt mal an, ja? Also der Tag hat 1440 Minuten, richtig?
Ich meine ja. 60 mal 24 sind 1440, ja?
So, sind wir bei einem Tag, ja, mal sieben, sind wir bei 10.000, bei rund 10.000 Minuten. 10.000 Minuten und 20 Minuten davon gehören dem Thema Sex. Ist es wirklich wichtig, ist es wirklich entscheidend, welche sexuelle Ausrichtung man hat?
Eigentlich theoretisch nein, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite aber, wenn jetzt zum Beispiel so ein Cliff Richard auf der Bühne steht und ein Liedchen singt mit, ach, rote Lippen soll man küssen und die Frau habe ich geküsst und so weiter. Was macht dann ein armer junger Mann, der damals noch nicht weiß, wo er hin soll, wie er sich nicht entscheiden, das ist das falsche Wort, das stimmt ja nicht, sondern dass da was in ihm ist, dass er merkt, komisch, die roten Lippen der Frau interessieren mich gar nicht, aber ich bin anscheinend der Einzige. So, und wenn er dann auch nicht erfährt, dass ein Cliff Richard zum Beispiel einfach mal auf die Bühne geht und sagt, ja, das hier ist mein Lebenspartner, ich bin schwul und so weiter, sondern immer nur davon geredet wird, dass man doch als Kerl gefälligst auf die roten Lippen der Dame irgendwie scharf sein soll. So, dann finde ich, ist es auch ein bisschen blöd, wenn er sich dann hinstellt und sagt, ach, wisst ihr was, nö, ich muss da nichts zu sagen. Ja. Ist natürlich auch eine andere Zeit, ne?
Klar. Wollte ich sagen, ist alles ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also die roten Lippen und ja, dass man sich da vielleicht so ein bisschen komisch anstellt. Und jetzt hat er die Altersweisheit, jetzt hat er auch den Altersschutz. Jetzt muss er
jetzt darf er machen, was er will.
Cliff Richard, ich glaube, fast 300 Millionen Platten verkauft und ganz viele Rekorde in irgendwelchen Ländern. Der Platz, ich glaube, 60 Ländern oder so. Also der hatte ganz viele Sachen geschafft, die vor ihm niemand geschafft hat. Als Künstler, als Sänger einfach. Also Sir Cliff Richards.
Da sind auch wirklich ein paar tolle Lieder dabei. Also es gibt ja so Leute, bei denen ich immer denke, oh Gott, nee, das darf ich im Podcast auch öffentlich nicht sagen. Aber auch Roger Whittaker hat sehr, sehr schöne Lieder geschrieben. Aber ich möchte damit jetzt nicht zitiert werden, bitte.
Ja, was haben wir denn sonst noch, Micha? Im Grunde, wir sind ja fast schon wieder am Ende dieser chaotischen Woche.
Ja.
Wir haben natürlich auch wieder unser kleiner Service, unser kleiner Streaming- bzw. Lesetipp. Es ist immer noch eine Woche, wo viel über die deutsche Einheit, über die deutsche Wiedervereinigung gesprochen wird. 30 Jahre deutsche Einheit, 31 Jahre friedliche Revolution. Mir ist wieder ein Buch in die Hand gekommen. Wir hatten in der Sendung schon drüber gesprochen, dass ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Crusoe heißt dieses Buch, geschrieben von Lutz Seiler, ein Ossi. Und Crusoe spielt auf Hiddensee. Hiddensee, also es ist ein Wenderoman, also so 88, 89 spielt das Buch dort. Und das ist toll, das kann ich einfach nur empfehlen, jetzt wo Menschen wie du zum Beispiel auf Hiddensee nicht mal eine Herberge bekommen würden.
Noch nicht mal ein Hering.
Nicht mal, das guckst du an. Ich glaube, das ist auch verfilmt worden, den Film habe ich nicht gesehen. Aber das Buch kann ich echt empfehlen. Ja, Crusoe, also es geht um die Wende halt, ja. Es geht um Aussteiger zu DDR-Zeiten, die halt da hoch sind nach Hiddensee. Und er ist ja Abwäscher. Er ist Abwäscher im, du warst noch nie auf Hiddensee, oder? Du kennst das nicht.
Nee, da war ich noch nicht.
Im Klausener oben, das ist so Green, also du hast ja drei Orte. Du hast Neuendorf, du hast Fitte und du hast Kloster. Und dann hast du noch so ja, das ist eher ein Gehöft als ein Ort, Grieben. Und hinter Grieben, also dann kommt der Dornbusch, das ist dann ganz im Norden der Insel. Dort hast du dann den Klausener, da hast du den Leuchtturm und dort Klausener ist ein ganz berühmtes Ausflugslokal.
Aber du sagst gerade oben, das ist nicht auf dem Berg auf Hiddensee.
Nee, das ist nicht. Ist das auf dem, naja, so viele Berge.
Ich wollte gerade sagen, da gibt's ja nicht so viel, ne?
Da gibt's ja nicht so viel, ja. Also oben eher im Norden, ne? Also ganz oben am Ende der Insel ist der Klausen. Und dort da gibt's auch ein paar Zimmer, wo du übernachten kannst, meine ich mich zu erinnern. Und dort war der Abwäscher. Ja, und dann entwickeln die dort halt ihre Gesellschaftsutopien und verpassen fast die Wende, merken gar nicht, dass die Grenzen dann schon offen sind und so weiter. Also wirklich ein tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Crusoe hat auch ganz viele Buchpreise bekommen. Ich glaube sogar den deutschen Buchpreis und so weiter. Also das wäre mein Lesetipp für alle, die sich gerne erinnern, so 30 Jahre Deutsche Einheit, die jetzt mal zurückgucken. Selbst für die damals noch gar nicht auf der Welt waren. Ja, unser Zielpublikum jetzt, ja, die unter 30-Jährigen, ist mal eine schöne Zeitreise. Also auch als Geschichtsbuch eigentlich sehr schön. Und Crusoe deshalb, weil das halt so eine Freundschaft ist. Es ist so ein bisschen auch ein Bezug auf Robinson Crusoe und Freitag, weil da hat sich dann so eine Kumpelfreundschaft entwickelt zwischen den zwei Typen. Also der eine ist Germanistikstudent, der andere ist eben so ein klassischer Aussteiger, der Crusoe, das ist, Gott, ich glaube, der Vater ist russischer Leute, also irgendein russischer Hörer, ich glaube sogar General oder so ist der Papa.
Ah, okay.
Ja, der Crusoe ist nur der Spitzname, ich glaube, der heißt irgendwie Kruschewski oder Kruschenko oder so ähnlich, ja. Und das ist halt so ein bisschen auch die Männerfreundschaft oder so eine Jungsfreundschaft, die sich da entwickelt. Und ja, also das wäre mein Lesetipp jetzt in diesen kalten, grauen Herbsttagen, um mal 30 Jahre zurückzuschauen. Crusoe von Lutz Seiler, übrigens sehr zu empfehlen, preisgekröntes Buch.
Spielt aber nicht auf Hiddensee.
Spielt auf Hiddensee, natürlich.
Ach, spielt auf Hiddensee.
Spielt auf Hiddensee, wo du noch nie warst. Hiddensee, das ich auch kenne. Ich war tatsächlich, das klingt jetzt so unglaubhaft. Ich wollte es eigentlich nicht erzählen, das klingt total unglaubhaft. Aber selbst ich war als Schüler dort mal als Abwäscher oben. 6 Wochen in den Ferien, das war auch kurz vor Ende der DDR. Eigentlich ist das meine Geschichte, die der Lutz Seiler da geschrieben hat. Weil ich war da auch oben kurz vor der Wende, als Abwäscher allerdings nicht im Klausner, sondern ich war in Neuendorf im Hotel am Meer. Und das gibt's aber nicht mehr. War jetzt vor ein paar Jahren noch mal da, mal gucken. Und das Haus steht noch als Ruine. Also wahrscheinlich eine irgendein Spekulationsobjekt inzwischen geworden, weil auf Hiddensee, glaube ich, ist inzwischen alles so teuer. Keine Ahnung, wie dieses Hotel am Meer in Neuendorf dort so verfallen konnte. Wahrscheinlich, wie gesagt, spekuliert da jemand. Ja, und ich war der Abwäscher. Wirklich. Ich habe dort einen Ferienjob gemacht. Wir haben, keine Ahnung, ich war mit einem Kumpel da, mit einem Peter Helmicke. Peter Helmicke aus Kuhköthen. Falls er das hört, wird er sich erinnern. Und ich glaube, das war auch so 88. Wir waren also noch relativ jung. Wir waren noch, ja, fast Kinder. Also schon so halb erwachsen. Adoleszenz sagt man, glaube ich, dazu, ja.
Oh, jetzt wollen wir die Fremdwörter aber nochmal unterbringen, ne? Ja, schön.
Ja, das kam jetzt so. Und ja, tatsächlich, Abwäscher im Hotel am Meer. Und ja, heute sitze ich mit dir hier.
Podcast. Vom Tellerwäscher zum Mix. Ja. Ich überlege gerade, ich muss gerade so lachen, weil das, ich glaube, es war aber nicht Hiddensee, ich glaube, es war auf dem Dares. Ich habe mal irgendwann eine schöne Reportage gesehen, da haben die, das war so eine Feriensiedlung, Campingplatz, aber mit so Festzelt Campingbewohnern, die sich da wirklich niedergelassen haben, und die hatten ein riesiges Problem mit einem Maulwurf, und der hat also wirklich der hat alles umgewühlt, und da waren so schöne grüne Grasenflächen, und dann hat der da wirklich gewütet wie ein sonstiger, und dann haben die auch Experten geholt, was macht man mit dem Maulwurf und so weiter. Und haben sie tatsächlich, während das Kamerateam da war, haben die den Maulwurf eingefangen und hatten ihn in so einem Blecheimer, und alle guckten da so, ach guck mal, ist ja doch ganz süß. Die hatten vorher einen Riesenhals auf das Vieh und gucken in diesen Eimer so, guck mal, wie der guckt. Ach, er kann ja nicht gucken, ist ja blind, aber guck mal, die Fingerchen, ach, ist der süß, ist der süß. Und dann haben sie gesagt, ja, was machen wir jetzt mit dem? Und dann sagte dieser Mensch vom Umweltministerium, sagte, ja, der Maulwurf steht ja unter Naturschutz, und den können wir jetzt nicht umsiedeln, weil hier auf dem, ich meine, es wäre der Dars gewesen oder Hiddensee, gibt es ja auch keine großen Flächen. Das heißt, er kann ja auch nirgendwo anders hin. Ja. Wir müssen also dann erst einmal prüfen, in welches Naturschutzgebiet er dann entlassen werden könnte. Solange können wir ihn aber nicht aufnehmen, sondern er muss jetzt an Ort und Stelle wieder in den Boden zurückgesetzt werden. Und ich glaube, wenn dieses Kamerateam nicht dabei gewesen wäre, hätten sie entweder den Maulwurf oder den Mann vom Umweltamt erschlagen.
Ja, nein, die hätten das den Hunden wahrscheinlich gegeben, weil ich erinnere mich, im Hotel am Meer, also das gehörte der Familie Frese. Dieses, wirklich, das wie aus dem Film, wenn ich mich jetzt so erinnere, Frese, ja. Frese. So heißt er in unseren Gegenden hier, kein Mensch heißt Frese. Frese heißen die nur da oben an der Küste, da wo du jetzt nicht hinkommst. Frese. Familie Frese. Und die hatten einen riesigen Neufundländer. Ja, das, also ich weiß, also, nee, nicht Quatsch, nicht Neufundländer, hier, Bernardiner.
Ach, da
so
oben?
Der Klassiker, okay. So da oben, ja, so mit, also wie man sich das so vorstellt, das Fässchen hat er nicht umgehabt, aber das war
auch
das
so Einzige, was so ein Fässchen mit Küstennebel.
Ja, und das war so der Hotelhund, und aber ich weiß nicht mal, wie der hieß, keine Ahnung. Und ich weiß, der hatte ja mehr Personal als nur uns. Abwäsche war ja Kellnerin und Kellner, und das waren ja auch tatsächlich alles so ein bisschen, gestrandete Persönlichkeiten wieder. Und dann war das alles... Dann war das alles so hellhörig dort. Die hatten uns ja da in irgendwelche Verschläge untergebracht. Wir haben ja da nicht in Hotelzimmern gewohnt, sondern da gab es so eine Art Personalbaracke, und es war alles so hellhörig, und die haben es da ganz schön krachen lassen. Ich war noch relativ klein, und weil wir gerade bei oben ohne sind, das hast du schon öfter dort mitbekommen und gesehen, und da ging es auch nachts dann manchmal auch geräuschpegelmäßig ganz schön zur Sache. Und am nächsten Tag hat der Frese dann immer gesagt, das war der Hund. Habt ihr wieder was gehört? Ja, das war der Hund.
Ja, die Wahrheit wird wahrscheinlich sein, es war der Hund, aber du möchtest nicht wissen, was mit dem Hund und wer mit wem.
Ja, der Herr Frese.
Okay. Nee, aber wenn du jetzt hier kurz sozusagen Lesetipp noch.
Ich hätte
noch
genau. Ganz also Crusoe von Lutz Seiler. Und genau. jetzt deiner.
Kurzer Streaming-Tipp sozusagen. Ja. In der ZDF-Mediathek eine Doku, die ich vor ein paar Tagen gesehen habe, und zwar Election Game heißt die. Da geht es um das Wahlsystem in den USA. Jetzt wird ja am 3. November der Präsident gewählt, und die dröseln so ein bisschen. Dröseln, das ist auch so ein bisschen
dröseln. Ja, der Herr Frese hat sich auch mal gedröselt.
Die dröseln auseinander, wie in den USA das Wahlsystem funktioniert. Und ich meine, wir haben ja hier in Deutschland, man darf nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen, wir haben ja auch Probleme mit den berühmten Überhangmandaten. Der Bundestag ist das größte Parlament oder das zweitgrößte der Welt, und die kriegen es nicht auf die Reihe, das mal irgendwie ein bisschen kleiner zu gestalten. Also sprich, bei uns ist auch nicht alles toll, aber in den USA ist es, muss man eigentlich sagen, eine Katastrophe. Vor allem, wie die über Jahrzehnte hinweg dann immer mehr die Wahlkreise zusammenschneiden, sodass die Stimmverhältnisse sich verändern. Also in manchen Gebieten ist es so, da haben nur 46% zum Beispiel die Republikaner gewählt. Aber dadurch, dass die Gebiete so geschnitten sind, sind von 12 Wahlmännern, die entsandt werden, sind dann aber 10 republikanisch und nur 2 demokratisch, obwohl es, wie gesagt, nur 46% eigentlich repräsentieren würde, weil eben dieses System so merkwürdig ist und eben 200 Jahre alt ist. Total interessant, was da auch in den letzten 10 Jahren passiert ist, wie da immer wieder was verändert wurde, wie man versucht, die Briefwahl zu torpedieren, wie man mit welchen Methoden man da immer wieder irgendwas nochmal verhackstückt und wieder verändert und so weiter. Sehr interessant mal zu gucken, um dann zu sagen, ach, so schlimm ist dann bei uns dann doch wieder nicht. Also Election Game in der ZDF-Mediathek.
Okay, alles klar. Ja. Dann fehlt jetzt eigentlich nur noch eins.
Ich hab einen.
Ja, der gespielte Witz.
Du einen?
Wer hat denn gesagt, das Beste an eurem letzten Pod, also da war insgesamt eigentlich grottenschlecht, aber das Beste war der gespielte Witz.
Ernsthaft? Ja.
Wir müssen am Anfang immer sagen, denkt dran, durchhalten, am Ende kommt, das Beste kommt zum Schluss bei uns kommt der gespielte Witz.
Und diesen Nein, Podcast grottenschlecht, kann man nicht
Nein, grottenschlecht war es nicht. Ich glaube irgendwie unstrukturiert oder irgendwie sowas halt.
Hatten wir jemals eine Struktur?
Nein, nie. Es war immer bunte Knete, es war immer irgendwie Fasching. Ja, also der gespielte Witz, Michael, tut mir leid, ich muss mich da heute wieder auf dich verlassen.
Also ich hab tatsächlich einen gefunden und diesmal ist es sogar ein längerer. Also wir haben ja sonst immer nur die kurzen, weil ich dir ja vorher nicht verraten will, was die Pointe ist und so weiter. Aber diesmal haben wir tatsächlich ein bisschen mehr Text, aber der Text entwickelt sich von selbst. Du musst im Prinzip immer nur wieder nachfragen. Du erkennst gleich, wie es geht. Und zwar, du bist jetzt, ich glaube, das ist eine Rolle, die dir wieder mal gefällt. Du bist eine ältere Dame.
Ja, das ist genau meins, ja. Ja, okay.
Die so ein bisschen was Gespartes hat und das bringt sie zur Bank. Und ich bin der, hätte man gesagt, ein Bankbeamter. Also, wobei ja an der Bank noch nie jemand, glaube ich, beamtet war. Aber früher, also meine Oma hat, glaube ich, gesagt, das ist so eine Bankbeamte. Hätte die wahrscheinlich.
Ich glaube, ja, so Schalterbeamter. Also, ja. Kenne ich auch noch irgendwie, Schalter.
Totaler Schwein. Es war ja kein Beamter. Nix.
Ja, war ja kein Beamter. Nee. Eben, ja, ich weiß.
So,
ja,
aber tatsächlich, also ich bin jetzt so... Heute wird es wahrscheinlich heißen, ich bin der Angestellte der Postbank-Untergruppe.
Ja, genau. Total unzufrieden, weil du ja viel lieber im Investmentbanking-Bereich tätig sein würdest, viel lieber irgendwo sitzen würdest. Ja, in Frankfurt im Hochhaus. Jetzt sitzt du dort am Schalter und musst einer alten Dame wie mir die Kohle abnehmen.
Ja, sozusagen. Also das in Frankfurt wäre angenehmer, wo man seinen Opfern nicht direkt ins Gesicht guckt, ne?
Ja, genau. Und noch mehr davon hat. Okay, also
in dem Fall es geht um ein Sparbuch. Also das ist ja nichts, wo man abzockt oder ähnliches. Okay. Und das ist, ich glaube, ich bin ein netter Kassierer. Ich bin so ein netter Bankbeamter. Okay. Der einfach, gibt ja auch keine Zinsen und nichts, sondern einfach nur, dass das Geld sicher weggelegt ist, ne? Also du als alte Dame kommst jetzt dahin, du hast 1.000 Euro, mit denen willst du...
Was denn? Entschuldigung.
Was denn?
Da kam irgendein Osteuropäer in irgendeine Sparkasse, glaube ich. Das muss ja in Sachsen passiert sein oder zumindest in Mitteldeutschland. Und hat irgendwie auf dem Zettel, also hat irgendwie wollte er sich artikulieren, dass es ein Banküberfall ist, hat das aber sprachlich nicht so rübergebracht. Also die Schalterbeamtin, die Kassiererin, hat ihn echt nicht verstanden und immer wieder gefragt, was er will, was denn sei. Und das ist ja nur heutzutage mit dem Mundgäppje, also mit einem Mund-Nasenschutz erkennst du ja nun auch einen Bankräuber nicht auf den ersten Blick, denkst, okay, der ist ja vorbildlich, der schützt sich. Und jedenfalls fragt sie den wo immer wieder, was er will. Und irgendwann nahm er einen Zettel und schrieb wohl drauf Bombe. Ich habe Bombe oder so. Und sie konnte auch das nicht lesen. Sie hat das nicht lesen können. Und dann ist der wieder weg. Und das ist wohl nur aufgeflogen, weil er diesen Zettel dort am Schalter hat liegen lassen, dass das dann eben doch einer war. Also, der geschrieben, ich habe eine Bombe.
Man lernt daraus, man sollte es im Heimatdorf tun, weil da verstehen sie einen im Zweifel.
Ja, richtig, genau.
Und eine saubere Handschrift zahlt sich auch heute immer noch aus.
Richtig, ja. Und wenn man eine deutsche Bank überfällt, ja, dann ist es natürlich auch hilfreich, die deutsche Sprache zumindest im Ansatz zu beherrschen.
Ja, aber auch das lohnt sich nicht. Das ist günstiger, wenn man amerikanischer Präsident ist und Immobilienkredite aufnimmt. Dann kriegt man von der Deutschen Bank mehr.
Okay. Also ich bin jetzt die ältere Dame.
Du bist die ältere Dame?
Ich habe nicht vor, irgendwen zu überfallen, sondern ich bringe einfach Geld zur Bank.
Es ist ein ganz alter Vorgang. Du bringst Geld zur Bank, willst ein Sparbuch eröffnen und dann fragst du mich, ob das denn auch sicher ist.
Ja, so,
und wenn ich dann immer das bestätige, dann fragst du immer nach, ja, aber was ist denn, wenn sie pleite machen? Was ist denn und so weiter und so fort. Also so entwickelt sich das Ganze zwischen uns beiden.
Okay. Junger Mann, guten Tag.
Guten Tag,
Ich möchte ein Sparbuch bei Ihnen eröffnen, junger Mann.
Aber sehr gerne.
Ja.
So, Ihr Name ist?
Ja, Koslowski. Ja. Ist denn das auch sicher bei Ihnen? Gucken Sie mal hier, das ist mein ganzes Ersparnis.
Oh, natürlich ist das sicher bei uns. Wir sind doch hier die Bank. Also, wir haben einen Tresor, das ist doch sicher, ja.
Oder was ist denn, wenn Sie pleite gehen?
Also, wenn wir pleite gehen, so ist ja noch nie vorgekommen, aber wenn wir pleite gehen, dann kommt dafür natürlich die Landeszentralbank auf.
Ja, was ist denn, wenn die pleite geht?
Du hast es verstanden, wie der Witz läuft.
Ja, ja.
Wenn eine Landeszentralbank, das kann ja gar nicht, aber selbst wenn das der Fall wäre, dann würde natürlich die Bundesbank dafür aufkommen.
Ja. Und was ist, wenn die Bundesbank pleite geht?
Also wenn die Bundesbank pleite geht, dann müsste ja die Bundesregierung zurücktreten und ich finde, also das sollte ihnen die 1000 Euro auch wert sein.
Sehr schön. So. Okay, ja. Sehr schön.
Ja, also schon mal diesmal richtig dialogisch, ne?
Ja, richtig, ja, ja. Mit Tiefgang diesmal, ja. Ich habe mich prächtig amüsiert.
Warst du nicht ein bisschen lost zwischendurch?
Nee, ne? Was war ich?
Du warst nicht lost.
Ich war nicht lost.
Aber das ist der Vorteil, da du ja nicht oben ohne bist, hast du das auch kapiert.
Ja, genau.
Ja, das war's, oder?
Ein ganz schön cringy. Micha, das war's. Mensch, wir können eigentlich nur noch mal ein bisschen Zuversicht verbreiten. In diesen verrückten Zeiten, mal gucken, wir hatten ja, wie gesagt, heute fast 7000 Neuinfektionen, also Höchstwert überhaupt in dieser bisherigen Corona-Pandemie. Mal gucken, wenn wir nächste Woche reden. Oder schon morgen früh wieder im Radio sind, wer weiß, was dann geworden ist aus den Zahlen.
Wir können trotzdem nur Zuversicht verbreiten, dass wir in Deutschland noch ein bisschen hinterherhängen hinter anderen Ländern und es vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ne? Deswegen, ich habe ein bisschen Hoffnung.
Trotzdem, passt auf euch auf,
ja.
Schwimmt nicht so weit raus und wäre schön, wenn wir uns morgen früh im Radio hören oder nächste Woche gerne wieder hier an dieser Stelle.
Schöne Woche.
Tschüss. Schöne Woche, tschüss.